Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Prime Video lädt dich ein,
guten Tag,
das Ende der Welt zu erleben.
Was ist die letzten 200 Jahre passiert?
Von Jonathan Nolan, Regisseur von Westworld.
Was du davor hast, ist Irrsinn.
Wer sagt, der Weltuntergang kann nicht lustig sein? Fallout, neue Serie, jetzt ansehen auf Prime Video.
Eigentlich sollte das eben nur Training sein. Diese ganze Jugendphase sollte darauf ausgerichtet sein, wenn man eben 18 ist oder aus dem Jugendalter rauskommt, dann ein richtig guter Spieler zu sein und noch nicht vorher.
Hier ist
Schachgeflüster.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Chessboard Association. Mein heutiger Gast ist A-Trainer des Deutschen Schachbundes, FIDE-Meister, Realschullehrer für Deutsch und Geschichte. Er war einige Jahre hauptamtlicher Trainer bei Werder Bremen und er war der erste Trainer von Matthias Blühbaum. Seit neuestem ist er auch Autor eines Buches, das wir mit Spannung erwarten. Herzlich willkommen, Matthias Krallmann.
Hallo Harald.
Ja, vor einigen Wochen wurde dein ehemaliger Schachschüler Matthias Blühbaum Europameister. Ganz Deutschland war begeistert. Hast du die Entscheidungspartie in der Schlussrunde gegen Saric vielleicht auch live mitverfolgt und mitgezittert?
Ja, nicht nur das. Ich glaube, dass ich mindestens 7 oder 8 Partien live verfolgt habe und mitgezittert habe. Das ging ganz gut, weil nämlich, ich glaube, die Runde war immer um 15 Uhr. Und das ist eines der wenigen guten Dinge, dass man als Lehrer doch hauptsächlich morgens arbeitet und dann nachmittags noch Schachveranstaltungen verfolgen kann. Ja, ich habe mir natürlich die letzte Partie sehr gut und sehr genau angeguckt und leider habe ich doch viel mehr gezittert, als ich vorher gedacht hatte, denn er hatte schon einige Probleme in dieser letzten Partie.
Ja, Saric hat ja doch einigen Druck gemacht. Matthias hat frühzeitig einmal Remis angeboten, um die Lage abzuklären, was psychologisch, denke ich, auch durchaus schlau ist. Aber es war anzunehmen fast, dass Saric etwas probieren wird, oder?
Also ich fand, dass er sich nicht besonders schlau angestellt hat mit dem Remis-Angebot. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen aufgrund seiner Unerfahrenheit, die doch letztendlich immer noch da ist. Hört sich zwar komisch an für einen Spieler, der Europameister geworden ist, aber er ist eben auch wirklich gerade erst 25 Jahre alt geworden. Und tatsächlich wäre es sicherlich schlauer gewesen, mit diesem Remis-Angebot zu warten. Und es wäre auch von der Partieanlage sicherlich besser gewesen, etwas anderes zu spielen. Matthias hat also ein sehr gutes Repertoire gegen Königsindisch und hat sehr viele schöne Partien auch schon gegen Königsindisch gespielt und gewonnen. Aber ich kann mich also überhaupt nicht an eine Partie mit der Abtauschvariante erinnern. Und er hat also tatsächlich die Abtauschvariante gespielt und das war wirklich ein bisschen zu offensichtlich auf Remis gespielt. Also genau das, was man eigentlich nicht tun sollte. Man sollte eigentlich, wenn man ein Remis haben will, aus der Position der Stärke agieren. Das heißt, man spielt 15, 20 Züge und normalerweise, wenn man jedenfalls so sehr gute Theoriekenntnisse hat wie Matthias Blühbaum, dann steht man nach 15 bis 20 Zügen gegen so eine Eröffnung wie Königsindisch etwas besser. Und dann kommt das Remis-Angebot, aber nicht in der Stellung, in der er das gemacht hat und vor allen Dingen nicht mit der Abtauschvariante. Damit hat er ihm schon praktisch gezwungen, dieses Remis-Angebot abzulehnen. Ich fand es relativ ungeschickt und er war auch tatsächlich, ich habe direkt nachher, habe ich ihm natürlich gratuliert und er hat sofort geantwortet und hat geschrieben, dass er sicherlich viel mehr gelitten hat, als er vorher Partie gedacht hat. Und er war etwas kritisch auch. Er ist immer sehr selbstkritisch, dass er das eben nicht besonders schlau gemacht hat und auch wirklich zittern musste. Denn der Saric stand schon etwas besser, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, er hat doch einigen Druck gemacht und sehr schön. Jetzt haben wir auch gleich ein bisschen Schachpsychologie am Anfang bekommen. Das ist doch wunderbar. Und du hast dann ein paar Weinflaschen geköpft und ordentlich gefeiert.
Ja, ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Das ist ja klar. Ich verfolge das natürlich weiterhin, auch wenn ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr sein Trainer bin. Ich muss immer erst genau überlegen, damit ich nichts Falsches sage. Also Matthias ist 1997 geboren und ich habe ihn also schon im Alter von 8 Jahren betreut, also 2005 und dann genau 10 Jahre lang bis 2015. Und also auch schon wieder 7 Jahre vergangen. 2015, ja, hört sich so an, als wenn es ewig weit weg wäre. Aber in Elo-Zahl ausgedrückt sind es nur 70 Punkte. Denn er hatte tatsächlich am Ende der Saison 2014, 2015 schon die 2600 Elo geknackt, als er gerade 18 Jahre alt war. Ja, ich hatte mir überlegt, dass ich vielleicht was über dieses letzte Jahr auch gut erzählen könnte. Also das war ja ein sogenanntes Schachjahr, was Matthias Blühbaum absolviert hat, in der Saison 2014, 2015. Das ist so ein besonderes Programm, was der Deutsche Schachbund zum ersten Mal gemacht hat. Und da haben Dennis Wagner und Matthias Blühbaum eben dran teilgenommen. Das heißt, die beiden haben schon mit 17 ihr Abitur gemacht und haben dann ein Jahr lang nur Schach gespielt. Und das passt auch ganz gut zu diesem Thema, was du mir am Anfang geschrieben hast. Wie trainiere ich eigentlich selbstständig? Wie stelle ich einen Trainingsplan auf und vielleicht auch einen Turnierplan? Das sind natürlich jetzt ideale Voraussetzungen, ein Jahr lang nur Schach machen zu können. Aber ja, vielleicht ist das so als Modell auch für andere ganz interessant, wenn man genügend Zeit und natürlich auch ein paar finanzielle Mittel braucht man dafür auch, hat, dann wie man dann sowas macht.
Ich denke, das ist eine optimale Situation, wenn man das Abitur gemacht hat und vor allem, wenn man so stark ist, dann einfach einmal zu schauen, ja gut, wie weit komme ich, wenn ich ein Jahr investiere, und dann weiß man es auch für sich selbst, oder?
Genau, das war natürlich auch für die beiden ganz wichtig. Also es war so, dass Matthias und auch Dennis 2014 vor diesem Schachjahr ungefähr 2500 Elo hatten. Dennis ein bisschen weniger, aber Matthias hat es dann geschafft, in diesem einem Jahr genau diesen Sprung von 2500 Elo bis zu 2600 zu schaffen und 100 Elo-Punkte zu gewinnen. Das wissen wir alle. Auf dem Niveau, das ist schon eine schwierige Geschichte. Und aber es ist möglich. Ich kann das mal ein bisschen, ich habe mir das mal die Unterlagen vorgekramt, was wir für das Buch eben alles zusammengestellt haben. Er hat also in dieser Saison 13 Turniere gespielt und in dieser Zeit über 120 Turnierpartien gespielt. Das ist schon an der Grenze. Also als Trainer würde ich empfehlen, für einen Spieler, der wirklich sehr, sehr motiviert und talentiert ist, 100 Partien. Wer noch mehr spielt, da ist schon ein bisschen die Gefahr, dass er oder sie überspielt ist. Aber er war eben die ganze Zeit fit und es gab keine Krankheiten und keine sonstigen Probleme. Und deswegen hat er also diese 120 Partien gespielt. Und ich habe mal nachgeguckt, welche Turniere er, also wir haben also zum ersten Mal am Anfang dieses Schachjahres uns zusammengesetzt und haben eben so einen Turnier- und Trainingsplan erstellt. Das gehört immer direkt zusammen. Welche Turniere spielt man? Was trainiert man? Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Partien dann möglichst auch nachbereitet werden sollten und man die Partien dann auch bespricht. Und in diesem Jahr hat er also im Sommer erst zwei Open gespielt, und zwar eins in Bad Gleichenberg. Das ist ja auch in Österreich, nicht wahr?
Ja, ich war dabei und habe den österreichischen Jugendkader betreut. Und da sind wir natürlich auch immer wieder zusammengekommen mit deinen Spielern oder mit Matthias und den anderen, ja.
Okay, dann hast du das ja sogar miterlebt. Danach ging es weiter nach Pardubice. Vielleicht warst du da auch
Nein,
sogar.
Nein, da nicht.
Dann nicht. Okay, danach ging es ein bisschen weiter in den Norden. Dann kamen nämlich zwei geschlossene Großmeisterturniere, und zwar in Lüneburg und in Baden-Baden. Und dann kam die Jugendweltmeisterschaft in Südafrika und ein Open in Bayern in Bad Wiessee. Und bei diesem Turnier in Bad Wiessee hat Matthias dann schon die dritte Großmeisternorm erspielt. Das war also ein großes Ziel dieses Schachjahres, die dritte Großmeisternorm zu schaffen. Und das hat er also dann schon im Herbst geschafft. Und das weitere große Ziel war also, dann diese 2600 Elo zu schaffen. Und es ging dann weiter noch mit der Deutschen Meisterschaft. Das war, ich glaube, so im November. Da habe ich auch selber mitgespielt, natürlich unter ferner Liefen, aber da konnte ich natürlich auch ihn genau beobachten. Da ist er Dritter geworden. Und das Jahr ging dann zu Ende mit einem Turnier in London. Da hat er ein Open gespielt und zeitgleich waren dann da die London Classics. Und im neuen Jahr 2015 hat er erst ein ganz kleines Turnier gespielt in Bad Zwischenahn. Da war ich auch dabei. Da haben immer sehr viele Spieler aus Bremen gespielt und ich habe als Trainer da Jugendliche betreut. Und danach ging es dann nach Capelle la Grande und dann noch eine große Reise zum Aeroflot Open in Moskau. Und es endete dann das Jahr mit Turnieren in Metz und in Ungarn, in Zalakaros. Ja, und dann hatte er es tatsächlich geschafft, im Juni 2015 diese 2600 Elo zu schaffen. Und das war für mich dann auch das Zeichen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin FIDE-Meister und das ist jetzt irgendwie in Regionen. Ich kann ihm jetzt noch ein bisschen helfen, so zu planen und Sachen zu besprechen. Aber jetzt als Trainer habe ich mich dann sozusagen verabschiedet im Sommer 2015.
Ich denke, das zeichnet ja auch einen hervorragenden Trainer aus, dass man weiß, wann es Zeit ist, seinen Schützling abzugeben, oder?
Ja, es war sowieso schon viel länger eigentlich, als es geplant war. Mir war es auch selber unheimlich, diese Entwicklung in 10 Jahren. Von einem talentierten Kind mit 8, dass wir eben so lange sozusagen zusammengearbeitet haben. Aber letztendlich hat sich was herausgestellt, was ich auch schon bei anderen Schülern bemerkt habe. Es ist immer sehr, sehr schwierig, von einem Trainer auf den anderen sozusagen zu übergeben. Und manchmal klappt es auch wirklich nicht, weil ein Schachspieler sind natürlich ganz spezielle Menschen, die sich sehr schnell an jemanden gewöhnen. Und Matthias hat also auch danach nie wieder so einen direkten Heimtrainer gehabt. Was natürlich auch daran liegt, dass er jetzt so gut ist, ist natürlich auch sehr schwer. Er hat dann sehr viele Lehrgänge absolviert. Da kann ich also auch noch was drüber erzählen. In diesem Ein Jahr hat er also neben diesen ganzen Turnieren auch Wochenendlehrgänge absolviert, die der Deutsche Schachbund für ihn organisiert hat. Ja, manchmal alleine mit Dennis Wagner zusammen. Da kamen wirklich einige Top-Trainer, Top-Großmeister zum Einsatz. Also er hat zum Beispiel mit dem Konstantin Lander, ein russischer Eröffnungsspezialist, was zusammen gemacht und auch mit Evgeny Romanov mehrere Trainingssessions. Und auch mit seinem heutigen Nationalmannschaftskollegen Livio Dita Nisipianu, der einfach nur so ein bisschen was aus dem Alltag des Schachprofis erzählt hat. Und ein Höhepunkt war sicherlich dann das Training mit Rustam Kasimchanov. Also er hat sehr hochklassige Trainer gehabt, allerdings immer nur für 2-3 Tage waren dann diese Lehrgänge angesetzt.
Okay, von diesen Trainern hat er sicher hervorragende schachliche Impulse bekommen, aber ich denke, die Arbeit eines Trainers ist ja auch mehr als jetzt nur, unter Anführungszeichen, nur rein schachliche Impulse zu geben, sondern eben auch als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das persönliche Gespräch zu führen, zu motivieren und dergleichen.
Ja gut, das war natürlich dann mehr meine Aufgabe, wobei motivieren musste ich ihn eigentlich selten. Es ist natürlich auch sehr einfach, wenn man auf so einer Erfolgswelle schwebt. Es gab eigentlich in dieser Zeit kaum signifikante Rückschläge. Und also ein Tipp, den ich dabei noch geben kann, ist, wir hatten also von Anfang an vereinbart, so im Jugendbereich, ich weiß gar nicht, ob ich das, dass ich das intern nur mit dem Vater besprochen habe oder ob wir das mit ihm überhaupt so thematisiert haben, als er noch Kind war oder Jugendlicher. Wir haben eigentlich gesagt, was im Jugendbereich passiert, ist eigentlich egal. Hört sich jetzt hart an. Es kommt nur darauf an, es ist im Grunde nur eine Sache wichtig, nämlich sich zu Europameisterschaften oder Jugendweltmeisterschaften. Das sind eigentlich die einzig interessanten Turniere für Jugendliche oder für Kinder. Sonst kann man auch da mal verlieren oder was ausprobieren oder ja, was die da sonst so spielen, Jugendmannschaftskämpfe oder so, was manchmal von Heimtrainern irgendwie so wichtig genommen wird. Eigentlich sollte das eben nur Training sein. Diese ganze Jugendphase sollte darauf ausgerichtet sein, wenn man eben 18 ist oder aus dem Jugendalter rauskommt, dann ein richtig guter Spieler zu sein und noch nicht vorher. Und ich finde, dass einige Jugendliche oder sogar Kinder, auch diese Erfolge im Jugendbereich, es ist schon unwahrscheinlich wichtig, das nächste Jugendturnier und die nächste DWZ-Grenze oder Enkel Sojas oder Elo-Grenze, finde ich gar nicht so wichtig. Und dadurch nimmt man dann auch Druck raus, dass man eher so ein bisschen langfristig denkt.
Ja, was du beschreibst, ist natürlich eines der wichtigsten Trainingsprinzipien, denke ich. Und einer der erfolgreichsten österreichischen Tennistrainer, Günter Pressnick, beschreibt das auch in seinem wunderbaren Buch, wo er mit Dominic Thiem zusammengearbeitet hat. Und er hat gemeint, dass er sein Spiel, das als Jugendlicher durchaus erfolgreich war, aber eigentlich nur mehr oder weniger das Schupfen des Balles war, so umgestellt hat, dass er dann im Erwachsenenalter erfolgreich sein konnte. Und die harte Phase war halt dabei, da auch Rückschläge im Jugendbereich in Kauf zu nehmen und den Eltern und den Funktionären das aber so zu erklären, dass das nicht die wichtige Phase ist, sondern dass es eben dann wichtig ist, wenn er mit 18, mit 19 Jahren so weit ist und dann wirklich in die Topspieler eindringen kann.
Ja, ich habe im Schach auch so eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Es war also so, dass Dennis Wagner und Matthias Blühbaum ja auch schon in der Jugend Konkurrenten waren Und ein befreundeter Trainer, kann ich ruhig sagen, auf einem Lehrgang hat er dann mal erzählt, dass er Matthias Blühbaum auf einer deutschen Jugendmeisterschaft sozusagen auspräpariert hat. Also Matthias Blühbaum hat damals schon immer Französisch gespielt und die dachten sich, ja, die müssen bestimmt gegeneinander spielen, und wenn jetzt Dennis dann eben weiß hat, dann muss er eben so super gut vorbereitet sein. Und es kam auch so, und Dennis hatte weiß, und ja, Matthias hatte schon in der Eröffnung ein bisschen Schwierigkeiten und hat letztendlich die Partie verloren, und Dennis ist deutscher Meister geworden. Und hat dann mich gefragt, was wir denn gemacht hätten vor der deutschen Meisterschaft. Und ich sage, nee, wir haben gar keine Eröffnung gemacht. Wir haben uns überhaupt nicht damit beschäftigt. Wir haben einfach unser normales Training weitergemacht. Und ja, dann war Dennis eben deutscher Meister. Okay, gut. Aber Matthias fand es auch gar nicht so schlimm. Er hatte jetzt natürlich eine Partie verloren. Aber es war eben im Jugendbereich eine Partie, und ich finde es eben gar nicht so wichtig. Und er hat trotzdem an seinem Französisch jahrelang ja festgehalten und hat auch weiter Erfolge mit der Eröffnung gehabt. Und diese eine Partie, ich habe auf jeden Fall mit ihm diese Eröffnung nicht da vorbereitet, und fand ich auch, ja, wie gesagt, diese eine Partie und dieses eine Turnier war nicht so schlimm. Sie sind dann irgendwie beide zur Weltmeisterschaft gekommen, und deswegen war es auch gar nicht schlimm. Oder ich glaube, es war schon vorher klar, dass es sowieso hinkam. Deswegen weil die schon im Kader waren und die Zahlen waren so gut.
Es ist natürlich auch immer fein, wenn man starke Konkurrenten hat, weil man sich dann gegenseitig motiviert, gegenseitig pusht, gegenseitig steigert, und so eine, ja, gute Konkurrenz tut einfach gut. Und ich glaube, das war ja auch so eines der Kernstücke in der Prinzengruppe damals, oder?
Ja, das wird also in dem Buch auch thematisiert. Natürlich, diese Prinzengruppe war ja praktisch vor dem Schachjahr. Und in dieser Prinzengruppe waren also auch Alexander Donchenko, Rasmus Swane, Jonas Lampert, ja, und eben Dennis Wagner und Matthias. Und der Jonas Lampert, der ist dann später rausgegangen aus der Prinzengruppe. Ja, er wollte dann einfach nicht so viel Zeit investieren und war nicht so sehr motiviert. Und später auch dann EM geworden und auch ein starker Spieler. Aber sicherlich nicht so gut wie die anderen vier, die ja mittlerweile, kann man sagen, so das Gerüst der deutschen Nationalmannschaft jetzt schon zusammen mit Livio Dieter, Anisi Piano stellen. Und die Jungs haben sich sicherlich gegenseitig immer gepusht und haben sich gegenseitig befruchtet. Ich habe Matthias auch mal gefragt, ob sie auch direkt untereinander dann so zusammen auch analysiert haben, oder sagen wir mal in den Pausen zwischen dem Training, was ich dann mit ihm gemacht habe, ob er Kontakt hatte. Das war aber gar nicht so viel, wie man das vielleicht denkt. Also es war dann eher so, dass er mit dem Dennis dann E-Mail-Kontakt hatte, und dann haben die manchmal irgendeine Variante diskutiert, und dann haben sie sich dann auch getroffen und haben dann im Internet so Trainingspartien gespielt und haben dann so Blitzpartien gespielt, einfach um die Variante so auszuprobieren. Das war aber, ich sage, schon fast alles. Also man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass die Prinzen jetzt da ständig zusammengehockt hätten und analysiert hätten. So war das auch nicht der Fall.
Ja, und dass das Programm natürlich Erfolg hatte, wie du selbst sagst, jetzt bilden sie eigentlich so den Kern der deutschen Nationalmannschaft mit Nisi Piano und mit Keimer natürlich zusammen. Und sie werden heuer in Indien mit einer jungen und bärenstarken Gruppe antreten. Was sind so deine Prognosen, deine Erwartungen?
Oh, das ist sehr, sehr schwer. Es gibt doch sehr, sehr viele starke Nationen und natürlich auch noch wesentlich stärkere Nationen, Schachnationen als Deutschland es ist. Das muss man mal realistisch so sehen. Da sind natürlich die Amerikaner und die Inder werden sicherlich sehr stark sein und die Chinesen. Und die Länder werden vermutlich, mit den Russen weiß man ja noch nicht so genau, was das eben geben wird, den Titel unter sich ausmachen. Aber Deutschland, ja, traue ich schon zu, so in dem Bereich Platz 10, wenn es gut läuft, 10. Ja, kann auch mal ganz schlecht laufen. Das ist aber sehr schwer, auch aufgrund des Systems, des Auslosungssystems, sehr schwer vorher zu sagen.
Hallo liebe Zuhörer, hier ist Michael. Ich möchte eure Aufmerksamkeit gerne auf ein Online-Tool lenken, und zwar AimChess. AimChess ist Teil der PlayMagnus-Gruppe. Auf AimChess könnt ihr eure Benutzernamen von LeeChess, Chess.com und Chess24 eingeben. AimChess analysiert dann eure Online-Partien für euch. Zum Beispiel wird ausgewertet, mit welchen Eröffnungen ihr erfolgreich seid und wie gut euer Zeitmanagement ist. Dazu gibt es auch wertvolle Lernwerkzeuge. AimChess zeigt euch zum Beispiel Positionen, bei denen ihr in der jeweiligen Partie einen Fehler gemacht habt und lässt euch diese Stellung wiederholen. Außerdem erhaltet ihr sogar einen personalisierten Trainingsplan. Probiert das Ganze einfach kostenlos aus, die meisten Funktionen sind gratis. Und wenn ihr den vollen Funktionsumfang nutzen möchtet, dann nutzt gerne den Code SCHACH30, um einen Rabatt von 30% für den ersten Monat eures Premium-Kontos zu erhalten. Ihr unterstützt damit gleichzeitig diesen Podcast. Die Adresse lautet aimchess.com und der Gutscheincode lautet SCHACH30. Und jetzt zurück zur Podcast-Folge.
Lass uns vielleicht mal eine ganz kurze Zusammenfassung machen von den wichtigen Sachen für einen motivierten Spieler, die du bis jetzt erwähnt hast. Also ich denke, die langfristige Planung ist einmal etwas ganz Wichtiges. Dann Turnierplanung in Abstimmung mit der Trainingsplanung. 100 Partien würdest du einem motivierten Spieler empfehlen. Partieanalyse ist natürlich wichtig und das Festhalten und das Vertrauen und das ständige Arbeiten am eigenen Repertoire, wenn ich das so mal zusammenfasse.
Das Training, was ich jetzt gegeben habe bei Matthias, wir haben uns also alle 2-3 Wochen immer getroffen und Matthias hatte sehr viel Energie und war sehr fit. Deswegen haben wir also sehr lange Trainingssessions gemacht, von 5 Unterrichtsstunden. Das heißt, das sind dann fast 4 Zeitstunden. Und in dieser Zeit haben wir Eröffnungstraining gemacht, aber auch Endspieltraining. Und bei dem Endspieltraining habe ich mit ihm insbesondere ein Buch gemacht, was ich hier nochmal nennen will, weil es, ich glaube, in Deutschland und auch in Österreich gar nicht so bekannt ist. Und zwar ist das ein Buch von Beljavski und Michael Tschischin. Und es heißt, glaube ich, irgendetwas mit, also es ist ein englisches Buch und irgendwas mit Strategie der Schachendspiele oder so, also wie man so strategisch so an Endspiele rangeht. Also da haben wir vor allen Dingen solche Sachen gemacht. So Läuferpaar gegen Läufer und Springer, auch so ganz langfristige Sachen. Oder jetzt muss ich mal gerade hier kurz meine Balkontür zumachen, denn es gibt einen ganz veritablen Sturm hier. Ich hoffe nicht, dass das die Verbindung zusammenbricht.
Kein Problem. Schließ ruhig in der Zwischenzeit das Fenster. Nicht, dass der Sturm ins Zimmer einbricht. Ja, lange Trainingseinheiten hast du erwähnt. Und ich denke, lange Trainingseinheiten sind auch wichtig, um so diese Partiehärte zu bekommen. Und Fitness hast du erwähnt. Fitness natürlich gerade im modernen Schachsport ganz etwas Wichtiges. Aber auch die intrinsische Motivation um so langes Training und um diese Anstrengungen und um auch den Verzicht, den man als Spitzensportler hat, durchzuhalten.
Ja, also die körperliche Fitness, da muss ich zugeben, ich habe absolut nichts mit Matthias in der Hinsicht gemacht. Ich kann mich erinnern, dass er als Kind, dann hatte ich ihn ja erst im Gruppentraining und dann ist er immer zwischendurch, war so eine Pause und dann sind die Jungs nach draußen gegangen und haben Fußball gespielt. Also das war aber auch schon alles und kam dann ganz kaputt wieder rein. Da merkte man dann schon, Matthias war also der Jüngste mit 8 und die anderen waren also am Anfang 10 bis 14, aber später hat er sogar dann mit den 14- bis 18-Jährigen zusammen trainiert. Und ich nehme mal an, ich habe es gar nicht gesehen, musste dann mal irgendwas organisieren, aber er kam mit hochrotem Kopf wieder rein, dass die Älteren ihn natürlich im Fußball dann doch überlegen waren aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit. Er ist auch sonst kein Supersportler in dem Sinne oder ist auch sicherlich nicht so fit wie Carlsen oder wie Leko es früher war oder so. Aber er hatte schon immer sowas Asketisches, nenne ich das mal. Also beim Training brauchte er nur Wasser und sonst nichts. Und so ist es bei der Partie auch immer noch so. Und er ist erstaunlich, er ist wirklich sehr, sehr fit. Ich habe ihn schon bei mehreren Partien erlebt. Und auch noch eine Geschichte, wir sind mal zusammen mit den Eltern zu einem Bundesliga-Kampf gefahren. Es war sehr, sehr weit, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wir kamen in Stau. Ja, und er musste sich während der Fahrt übergeben vor der Partie. Und am gleichen Tag fand die Partie noch statt. Und ja, wie es das Unglück wollte, hatte er dann ein minimal schlechteres Endspiel. Und der Gegner knetete und knetete ihn 6 Stunden, 7 Stunden und irgendwann hat er tatsächlich dann noch einen Fehler gemacht und hat die Partie verloren. Aber ich habe schon immer gedacht, dass er überhaupt das durchgehalten hat, ist für mich ein Wunder. Wo er offensichtlich nicht fit war, dass er sich übergeben hatte und hatte nichts gegessen. Aber er ist sehr zäh. Also körperliche Fitness spielt schon eine Rolle, obwohl ich manchmal denke, ich weiß nicht genau, ob er heute irgendeinen Ausgleichssport macht, aber ich befürchte mal, außer vielleicht ein bisschen Laufen, macht er eigentlich nichts. Ich denke, es ist ja öfter bei Schachspielern so. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind.
Ja, also meine Schüler oder ehemalige Schüler wie Valentin Dragnev und Felix Bloberger, die jetzt Großmeister sind, die machen da eigentlich schon ziemlich viel. Aber Matthias habe ich ja erst unlängst bei der ersten Bundesliga gesehen und da haben sie zusammen Billard gespielt. Okay, das war eher zur Entspannung, aber immerhin auch ein Ausgleichssport im gewissen Sinne. Aber lass uns doch jetzt mal zu deinem Buch ein bisschen genauer zurückkommen, denn das wollen wir schon genau wissen. Du schreibst ja oder hast besser gesagt geschrieben ein Buch über Matthias Blühbaum und seinen Weg zur Europameisterschaft geschrieben. Wie heißt denn das Buch genau? Bei welchem Verlag kommt es raus und vor allem wann kann ich es endlich kaufen?
Also das Buch heißt Schachtraining mit Matthias Blühbaum. Und der Untertitel ist Sein Weg zum Europameistertitel. Es erscheint im Bayer Verlag und ich hoffe sehr bald. Also das Layout ist schon fertig und der letzte Schritt war jetzt gerade noch am Montag war Matthias hier noch bei mir zu Hause. Also wir wohnen ja beide in Bielefeld und er wohnt nur 10 Minuten zu Fuß von mir entfernt, ist vorbeigekommen und ich habe auch ein paar Fotos gemacht für den Umschlag. Also das ist wirklich das Letzte, dass jetzt der Umschlag für das Buch noch gestaltet werden muss und dann ist das Buch wirklich fertig. Es gibt auch einen aktuellen Teil direkt noch für über die Europameisterschaft mit einigen aktuellen Partien, unter anderem auch dieser Zitterpartie gegen Saric, die du am Anfang genannt hast, aber natürlich auch sehr schönen Gewinnpartien gegen Ivic und gegen Kosubov. Und die wir zusammen kommentiert haben. Und wir haben also immer so dieses Prinzip, das haben wir früher auch schon mal gemacht. Ich habe dann einfach angefangen und habe das Ganze vor allen Dingen natürlich mit dem Computer analysiert und habe dann so geschrieben, ja, was die Engine in einer gewissen Stellung eben gespielt hätte. Und dann habe ich ihm das geschickt und dann hat er dort eingefügt, was er dann in der Partie tatsächlich gedacht hat. Also man bekommt eben immer beides, einerseits die Computeranalyse und was eigentlich für den Leser, finde ich, noch viel wichtiger und viel interessanter ist, was ein Mensch bzw. ein starker Spieler während der Partie tatsächlich denkt. Und ja, manchmal ist es wirklich so, dass diese Computeranalysen zwar ganz schön und gut sind, aber doch relativ wenig damit zu tun haben, was die Spieler jetzt tatsächlich gedacht haben, worüber die nachgedacht haben.
Ja, aber das Ergänzen ist natürlich ein schönes Prinzip. Und weil du gesagt hast, ihr habt die Partien, die Gewinnpartien auch von der Europameisterschaft analysiert. Das Spannende daran war ja, die Gewinnpartien, nämlich 6 an der Zahl, waren 6 Partien in Serie. Hast du das schon einmal erlebt?
Nein, ich musste auch lange nachdenken, aber mir fiel auch wirklich nichts ein. Dass mir fiel auch nicht mal ein, dass ein deutscher Spieler bei einem größeren Turnier mal so eine Serie hingelegt hätte in den letzten Jahren. Also früher gab es natürlich diese legendären Siegesserien von Robert Hübner, aber das ist schon sehr lange her. Ja, okay, man muss natürlich erstmal sagen, er hat die in der ersten Runde total viel Glück gehabt und hätte eigentlich sogar verlieren müssen. Das wird also auch kurz thematisiert. Aber dann, ja, in den nächsten 2-3 Partien hat er auch nochmal mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Und so einen Titel, den gewinnt man nicht. Nicht jede Partie läuft gut. Man muss sich da wirklich durchkämpfen. Und gerade die vermeintlich Schwächeren, es ist dann auch sehr schwierig, dann erstmal gegen Gegner mit 2450 oder noch schlimmer 2550 gegen solche Leute zu gewinnen. Das muss man natürlich aber, wenn man ganz oben dabei sein will oder auch mal mit Schwarz zu gewinnen, das ist auch sehr schwierig. Und er hatte auch manchmal ein bisschen Glück, zum Beispiel ein türkischer Spieler, ich heiße glaube ich Emre Can oder Can, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, C-A-N geschrieben, da war die Stellung ausgeglichen und Matthias hatte schon Remis angeboten, aber der Can oder Can hat abgelehnt und wollte weiterspielen und hat dann relativ schnell einen Fehler gemacht und verloren. Also es ist kein Selbstläufer natürlich. Man kann kaum 6 Partien auf so einem Niveau wirklich hintereinander gewinnen und die Gegner immer überspielen. Das geht fast gar nicht. Also man braucht auch Glück. Und aber man, vor allen Dingen braucht man Kampfgeist. Also das war wirklich die einzige Partie gegen den Can, wo er Remis angeboten hat. Und sonst hat er eben immer gekämpft und teilweise auch Remis abgelehnt. Und das ist natürlich auch eine Stärke von ihm, dass ja das Spielen eben auf den ganzen Punkt.
Und Spielen auf ganzen Punkt und Kämpfen und das Auskämpfen der Partien und diese Kampfeshärte, hast du ja schon erwähnt, sind ein wichtiger Faktor. Und dazu sind natürlich auch gute Endspielkenntnisse nötig. Du hast ja schon das Buch von Bilyavsky empfohlen, mit dem ihr viel gearbeitet habt. Und ein wichtiges Kapitel in eurem Buch, denke ich, sind ja auch die Endspiele. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat da auch Carsten Müller mitgearbeitet?
Richtig, genau. Also noch einmal, in der Kindheit war es so, das hat Matthias eben auch erzählt, Matthias hat also schon in seiner Kindheit und Jugend sich die ganzen, ich weiß nicht, ob die ganzen, aber sehr, sehr viele DVDs angeguckt, die der Carsten Müller ja rausgebracht hat und bei Chatspace. Und das ist, wo so die Grundlagen der Endspiele behandelt werden. Und er kennt sich wirklich gut aus, er ist ein guter Endspieler. Ich leider nicht. Und als ich dieses Buch geschrieben hatte oder als ich, sagen wir mal, schon sehr weit fortgeschritten war, war mir dann klar, dass die Endspiele, dass ich da unbedingt in Anführungsstrichen Hilfe brauche. Und ich habe dann den Carsten Müller, der, den ich eben kenne von A-Trainer-Lehrgängen, habe den dann kontaktiert und habe ihn zu ihm gesagt, du bist völlig frei, du machst den Endspielteil, mach das so, wie du das denkst. Und ich halte mich da, oder auch Matthias selbst, wir halten uns da bei den Endspielen ganz raus und du kriegst so einen eigenen Part. Und er hat das sehr gerne übernommen und hat das dann, finde ich, ganz toll gemacht, indem er so einen richtigen Endspielkurs aus Matthias Blühbaums Endspielen eben gemacht hat. Er behandelt also praktisch alle wichtigen Endspielarten, die in seiner, ja doch schon, ja von den Partien her schon relativ langen Karriere von Matthias, nicht zeitlich lang und nicht von seinem Alter, aber er hat natürlich schon sehr, sehr viele Partien gespielt und Carsten hat die also alle durchforstet und macht also einen eigenen Endspielkurs, auch mit eigenen Endspielaufgaben und ich finde es sehr niveauvoll, also ich konnte nochmal was draus lernen, auch aus dem, was der Carsten da gemacht hat, das ist wirklich sehr empfehlenswert.
Also wenn wir das Buch dann haben, werden wir nicht nur über das Endspiel, aber auch nicht nur viel über Matthias erfahren, sondern ich denke so über alle Phasen des Schachspiels, von Königsangriff, Material, Opfer, die Kraft der Figuren, Bauernführung, Kombinationen und Eröffnung. Das heißt, wir bekommen einen richtig tiefen Einblick eigentlich in alle Phasen des Schachspiels.
Ja, also den Teil über Eröffnung, den habe ich dann gemacht. Natürlich will ich nichts verraten von seinen aktuellen Eröffnungen und kann ich auch gar nicht. Aber deswegen habe ich vor allen Dingen mir Eröffnungen angeguckt, die er eben schon vor einigen Jahren gespielt hat. Aber da bin ich schon ziemlich tief reingegangen in bestimmte Eröffnungen, die vor allen Dingen seinen Aufstieg so mit ja, begleitet haben oder in denen er sehr erfolgreich war. Das ist natürlich die französische Verteidigung und auch gegen katalanisch oder mit katalanisch als Weißen hatte er also sehr gute Ergebnisse und mit Schwarz hat er in seiner Jugendzeit slawisch gespielt. Die Öffnung habe ich mit ihm zusammen eingeübt. Es fing also alles damit an, dass Matthias erstmal eine sehr sichere, zuverlässige Öffnung gegen D4 brauchte. Als Kind hat er noch Wolgagam mitgespielt. Schöne Eröffnung, kann man mit Schwarz auf Gewinn spielen, aber natürlich gegen richtig gute Leute ein bisschen riskant. Und deswegen haben wir was ganz Solides gesucht. Und ja, zum Beispiel in dieser slawischen Verteidigung, das ging dann so weit. Ja, ich glaube, der Höhepunkt war dann, dass er mit Schwarz gegen Iwanchuk ja recht problemlos mit remisiert hat. Ja, warum? Weil er vorher schon in der gleichen ruhigen Variante Slow Slav, wie das manchmal genannt, mit E3, was Iwanchuk eben gespielt hat, da hatte er schon 10 Partien genau so gespielt. Und das kann ich ganz gut nachweisen in dem Buch, dass seine Erfahrung durch die große Anzahl der Partien ihm dann geholfen hat, auch wenn die Gegner immer stärker wurden, dass er dann auch daran mithalten konnte. Und ja, da werden einige Öffnungen eben genauer angeguckt. Ja, zum Beispiel auch was er gegen Carlsen gespielt hat, kommt dann eben einmal vor. Da hat Carlsen, als Matthias Weiß hatte, Königsindisch gespielt und eine ganz wichtige Variante, die wird dort auch genauer analysiert. Dieses Eröffnungskapitel, das ist natürlich so richtig was für Spezialisten, die so sich da mal wirklich hineinknien wollen.
Aber ja, es gibt solides auch Eröffnungs-, Entschuldige.
Ich wollte auch sagen, das ist aber auch nicht nur so, ja, es hört sich so ein bisschen an, als wenn das jetzt so reine Arbeit alles wäre, dieses Buch. Aber es ist auch so ein bisschen, ich wollte auch etwas den Menschen Matthias Blühbaum eben zeigen, nicht nur den Schachspieler. Und deswegen gibt es eben auch noch kurze Texte über seine Familie. Und er stammt ja aus einer richtigen Schachfamilie. Der Vater war ein guter Spieler und zwei der drei älteren Schwestern waren gute Spielerinnen oder sind immer noch gute Spielerinnen. Und das hat ihm in seiner Jugend bestimmt geholfen. Und dass man so ein bisschen, es hört sich so ein bisschen, ich mag dieses Wort eigentlich nicht ganzheitlich, aber ich versuche das mal so damit zu umschreiben, mit diesem Wort. Viele Schachbücher, finde ich, picken sich immer so ein Thema so richtig raus. Also jetzt werden, sagen wir mal, nur, klar, man kennt diese Eröffnungsmonografien oder man kennt dann auch so einzelne Themen, die dann behandelt werden. Es geht nur um den D4 Isolani oder so. Und ich habe eben versucht, bei diesem Buch den Menschen so kurz ein bisschen hervorscheinen zu lassen. Er ist ein sehr zurückhaltender Mensch, soweit das möglich ist. Und auch so das persönliche Umfeld, wie ist das alles möglich geworden aus der Provinz in Ostwestfalen, Lippe, wo er stammt, aus einer ganz kleinen Stadt, aus Lemgo bis zum Europameister, ist es natürlich ein weiter Weg. Und wie ist das eigentlich überhaupt möglich?
Ja, das ist doch auch etwas sehr Schönes, finde ich, wenn man über den Menschen etwas erfährt. Und ein bisschen spürt man dabei ja auch, wenn du schon sagst, ganzheitlicher Ansatz, ja, deinen Beruf als Lehrer oder als Realschullehrer. Und als du Matthias kennengelernt hast, hast du ja, denke ich, noch unterrichtet. Aber, und lass uns mal von Matthias ein bisschen weggehen, wir kommen dann noch auf ihn zurück. Aber du hast ja dann auch einen beruflich sehr großen Schritt gemacht und deinen Lehrerjob an den Nagel gehängt und bist professioneller Trainer geworden und hast dich bei Werder Bremen beworben.
Ja, das war auch ein großer Schritt, aber ich habe es nicht bereut. Ich wollte auch mal grundsätzlich was anderes machen. Jetzt muss man wissen, dass Bielefeld und Bremen liegen nur so knapp 200 Kilometer auseinander. Es ist jetzt also nicht so, dass ich jetzt völlig meine Zelte da abbrechen musste. Aber es war natürlich ein großer Schritt, da ganz aus dem Lehrerjob rauszugehen. Und 7 Jahre war ich immerhin bei Werder Bremen, schon eine ziemlich lange Zeit. Ich hatte vorher schon gedacht, naja, dass du jetzt bis zur Rente da bleibst, das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Also schon gedacht, dass ich irgendwann wieder zurückgehen würde, aber man weiß es natürlich nie. Am Anfang lief das sehr gut bei Werder Bremen, was natürlich auch was mit Matthias Blühbaum zu tun hat, denn er ist also zeitgleich mit mir dann zusammen nach Bremen gegangen. Das war allerdings eher ein Zufall. Sein erster Bundesliga-Club war Hansa Dortmund und die sind abgestiegen und er war da gerade erst 14 und er suchte einen neuen Club. Er konnte zwar bei verschiedenen Clubs spielen, hatte Angebote, konnte in Solingen spielen und ich weiß gar nicht mehr wo überall, aber hat sich dann letztendlich für Werder Bremen entschieden, ist mit mir zusammen dorthin gegangen. Aber dann, die Entwicklung geht natürlich weiter und nach 5 Jahren hat er dann gewechselt und ist also dann zu den Schachfreunden Deizisau gegangen. Das war für mich natürlich und mein Standing natürlich nicht gut, denn Matthias war natürlich mein Schüler und der wichtigste Spieler sozusagen, den ich herausgebracht hatte. Das war, aber ich will das nicht jetzt so darstellen, als wenn ich jetzt immer noch da wäre, wenn Matthias auch noch da wäre. Also so ist es nicht. Aber es ist einfach die ganz normale Entwicklung, die man als Trainer eben auch erlebt. Die Spieler werden besser und gehen dann natürlich auch immer zu besseren Clubs. Und das sind eigentlich auch schon, ja, schon immer eine relativ lange Zeit, wenn man jetzt 5 Jahre bei einem Club bleibt oder noch länger, sonst das ist der normale Gang der Dinge.
Ja, und soweit ich das richtig verstanden habe, das Angebot von Deisisau war einfach nichts zum Ablehnen.
Ja, das war wohl so. ja, das ist dann auch die Grenke AG, die dahinter steckt, die ja da auch wie genau wer Sponsor von Baden-Baden ist und das, ja, er hat das auch nicht bereut. Ja, manchmal sagt er ein bisschen, ja, in Deizisau ist immer nur alles so kurzfristig. Und jetzt, als er am Montag da war, hat er auch so ein bisschen geklagt über die weiten Wege. Denn er ist ja in Bielefeld hier noch an der Uni. Und dann, Deizisau liegt also so bei Stuttgart. Und das ist also sehr, wenn zum Beispiel Bundesliga-Kampf ist, dann abends noch zurück am Sonntag, wenn er eine lange Partie hat, dann war auch schon mal erst um 1 Uhr nachts dann wieder in Bielefeld. Das ist natürlich so als Schachprofi oder er ist ja noch kein Vollprofi, aber wird wohl bald Vollprofi werden, was er mir erzählt hat. Wenn er nämlich sein Studium abgeschlossen hat, dann das ist natürlich auch manchmal ein hartes Leben. Das muss man auch einfach so sehen.
Liebe Schachfreunde, wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung, um auf die Schachakademie Chessamy hinzuweisen. Chessamy macht jetzt nicht nur jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf YouTube eine Schachshow, sondern verkauft auch neue Kurse und Webinare, die ihr mit dem Code Schachgeflüster10 wie immer vergünstigt erhalten könnt. Besonders interessant finde ich den neuen Kurs von Johnny Karlstedt über die Weltmeister. Bisher ist der erste Kurs zu Wilhelm Steinitz erschienen. Ja, und bei diesen historischen Partien der frühen Weltmeister ist ja das Schöne, dass man die schachlichen Motive noch ganz unverfälscht erkennen kann, weil die Gegner halt auch öfters einfach in ein schönes Motiv voll reingelaufen sind. Und deshalb sind die besonders schön anzusehen. Und allein die Partie 1895 in Hastings gegen Badeleben mit dem schwebenden Turm oder magischen Turm ist einfach sehr sehenswert. Ja, und deswegen hören wir jetzt nochmal Melanie und Nicolas Lubbe von Chessamy zu der Frage, wie das Ganze funktioniert und kehren danach zurück zur Podcast-Folge.
Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessamy ans Herz legen.
Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu.
Also schaut doch einfach mal bei chessamy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode Schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, vielleicht springen wir zurück ins Jahr 2012, als du bei Werder angefangen hast. Es war ja damals, glaube ich, auch von Werder eine sehr bewusste Richtungsentscheidung, denn sie hatten ja vorher eine erste Bundesliga-Mannschaft bestückt mit lauter Spielern, die dazugekauft worden sind, aber keine eigenen starken Nachwuchsspieler, keine eigenen starken deutschen Spieler und wollten dann bewusst auf das Ausbilden von Jugendspielern setzen. Das ist ja eigentlich ein sehr spektakulärer Schritt, oder?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, der Schritt ist sehr groß, um erstmal in der Bundesliga zu spielen. Und das ist keineswegs einfach. Also Werder Bremen hat ja zeitlang immer, ja, kann man ruhig sagen, mit 8 ausländischen Profis gespielt, bevor ich dorthin kam. Und dann war wieder das Jahr des Umbruchs. Und dann hatte der Verein beschlossen, dass man dann auch Amateure einsetzen wollte. Und dann hatten wir so eine Strategie bei der Mannschaftsaufstellung, dass wir ja meistens 5 Profispieler einsetzten und 3 Amateurspieler, deutsche Amateure, die sonst in der zweiten Mannschaft spielten. Das waren manchmal EMs oder manchmal sogar FMs. Aber in dem ersten Jahr stellte sich dann doch heraus, dass diese Amateure relativ wenig Punkte machten und dass die Profis oft schon an den ersten 5 Brettern 3,5 machen mussten, damit man dann vielleicht noch 4,5 gewann oder zumindest an 4,4 schaffte, weil man an den letzten 3 Brettern damit rechnen musste, dass man höchstens 1 Punkt schafft oder vielleicht sogar nur 1,5. Das Niveau ist einfach sehr hoch und in späteren Jahren hat man es dann wieder ein bisschen geändert und hat dann andere Spieler geholt, so Halbprofis will ich mal sagen, die nicht ganz so stark waren wie die so wie ukrainische und französische Vollprofis, die wir in der Mannschaft hatten. Aber dieses Prinzip gibt es eigentlich bis heute, dass man sagt, man hat Profis, vielleicht sind es mittlerweile eher 6 Profis, die spielen, und man hat 2 Amateure oder manchmal auch vielleicht auch nur einen Amateur und macht so einen Mix. Aber letztendlich ist es so, dass diese Vollprofimannschaften wie Baden-Baden oder auch Deizisau sich doch oder Viernheim sich letztendlich immer durchsetzen. So ist es einfach. Das kann man gut finden oder nicht so gut finden, aber es ist eben sehr schwer mit Amateuren in der Bundesliga langfristig zum Erfolg zu kommen.
Ja, um den Titel wird man so ziemlich sicher nicht mitspielen können, das ist klar, aber das ist auch die Frage, ob das der Sinn ist und ob es nicht eben gescheiter ist, eben dann junge eigene Spieler Schritt für Schritt heranzuführen.
Genau, das war dann auch so die Strategie von Werder Bremen und immerhin, ich glaube, der größte Erfolg, oder ich glaube nicht nur, ich weiß es, der größte Erfolg in der Zeit, wo ich Trainer war, war immerhin die Vizemeisterschaft. Wir sind also einmal 2. geworden und ich glaube, 2-3 Mal, 3 Mal, glaube ich, sogar 3. Hinter Baden-Baden natürlich immer, die einfach nicht so toppen waren. Das war dann wirklich, ja, man spielt so ein bisschen, wenn man so will, auf den der Beste außer Baden-Baden. Da wurde manchmal schon so das genannt. Also ist natürlich nicht besonders befriedigend, aber so ist die Situation in Deutschland eben.
Also schon wie im Fußball gegen Bayern, der zweite Beste hinter Bayern München, oder?
Ja, so ein bisschen, genau.
Ja, und du arbeitest ja oder hast dort mit vielen jungen Menschen auch zusammengearbeitet und Dr. Oliver Höpfner hat ja geschrieben, dass sie sehr schnell von deiner Qualität überzeugt waren und dass du wunderbar ins Anforderungsprofil passt, da du nicht nur ein versierter Schachspieler bist, sondern eben auch, dass deine pädagogischen Stärken hier ein ausschlaggebendes Kriterium bei deiner Anstellung waren, denn es hat ja damals, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ziemlich viele Bewerbungen bei Bremen gegeben.
Das stimmt. Es gab sogar mehrere Bewerbungen von Spielern, die wesentlich stärker waren als ich, sogar Großmeister. Ich war auch ganz überrascht, dass sie mich letztendlich genommen haben. Aber es war, sie hatten 3 Anforderungen sogar. Also sie wollten jemanden, nicht nur jemanden mit pädagogischen Kenntnissen, was man natürlich als Lehrer grundsätzlich hat, aber sie suchten auch noch jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit. Also was ich noch gemacht habe, ich habe auch sehr viele Berichte und Reportagen geschrieben für die Vereinszeitung beziehungsweise für die Homepage, und da ist mir auch ja zugute gekommen, dass ich schon jahrelang immer für Schachmagazin 64 geschrieben hatte. Und ja, ich bin eben Deutschlehrer grundsätzlich und sogar vor meinem Deutschlehrer, ich bin sogar ein Master, wie man heute sagt, in Literaturwissenschaft, in Germanistik, und schreibe eben auch gerne, was natürlich jetzt bei dem Buch konnte ich das natürlich wieder aufnehmen sozusagen und dafür nutzen. Also diese Kombination aus Schreiben und Trainieren, ja, die war zu dem Zeitpunkt dort eben auch gerne gesehen, dass man eben auch die Öffentlichkeitsarbeit lag eben zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen im Argen, dass man dann nicht nur trainiert, sondern auch über Schach schreibt.
Ja, und Schachmagazin 64 ist ja wirklich eine hervorragende Schachzeitung mit toller Qualität, und deine Berichte habe ich auch immer sehr gerne gelesen. Du hast auch einige Berichte auf Chessbase veröffentlicht, und da hast du auch ein bisschen was über Dubov geschrieben, der damals, glaube ich, ja beim Team von Werder Bremen war.
Ja, das da gab es auch mal durchaus Differenzen zwischen mir und anderen, ja, will ich jetzt die Namen nicht sagen, wichtigen Leuten bei Werder Bremen, bei der Schachabteilung. Also ich fand den Daniil Dubov immer absolut genial und war völlig begeistert von ihm. Ich habe ihn also da live natürlich auch erlebt, wie er dann ja so eine Partie, die er in der Bundesliga gespielt hatte, vorstellte. Und ich weiß noch genau, er hat das auf meinem Laptop gemacht und hat dann die Züge bei Chessbase einfach immer so eingegeben, die er da gezeigt hat. Und als er dann fertig war, bin ich erstmal sofort zu meinem Laptop gegangen und bin erstmal auf Speichern gegangen, dass ich das erstmal alles gespeichert hatte, was er dort, die Züge, die er dort ausgeführt hatte, und habe mir das dann später angeguckt, und es war also unglaublich tief, und dieses Eröffnungsrepertoire, seine eigenen Ideen, die also da alle gar nicht in der Partie vorkamen, aber also ich fand ihn absolut toll. Leider haben andere bei Werder Bremen das nicht so gesehen. Er wurde da auch ein bisschen als unzuverlässig abgestempelt. Und zwar gab es da zwei Vorfälle. Einmal war der Dubov Sekundant von Carlsen bei einem Weltmeisterschaftskampf. Und danach war eine Bundesliga-Runde. Er war eigentlich eingeplant. Und der WM-Kampf war zwar schon vorbei, aber Dubov war total kaputt von der Sekundantentätigkeit und hat abgesagt. Und das wurde ihm sehr negativ angekreidet. Ich habe gesagt, das ist das Selbstverständlichste, das ist Normales der Welt. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass das unglaublich stressig ist, Sekundant bei einem WM-Kampf zu sein. Und dass der Junge, sage ich jetzt mal, der noch sehr auch ein, ja, zarter Bursche ist, danach völlig kaputt ist, das ist für mich selbstverständlich, dass ich dem das niemals negativ ankreiden würde. Und der zweite Fall war, dass er wieder einmal kurzfristig abgesagt hat, als sein Großvater gestorben ist. Und da habe ich auch gesagt, ja, das ist ja auch, zudem hatte er also ein gutes Verhältnis, und die Umstände, wie der gestorben sind, die war sehr unklar, und natürlich habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, aber andere wollten ihn dann nicht mehr in der Mannschaft haben bei Werder Bremen. Ich fand das sehr, sehr schade und hoffe, dass er bald wieder in der Bundesliga spielen wird, denn ich finde, dass er ein absolut toller Typ ist und auch ein genialer Spieler natürlich.
Auf jeden Fall. Was mir gut gefallen hat bei Werder Bremen und bei deiner Tätigkeit, ihr habt Matthias Blühbaum ja auch Zeit gegeben und ihm ja eigentlich schonend aufgebaut, denn dieser Schritt von ihm, ich denke damals von der fünften Klasse oder fünf Klassen unter der ersten Bundesliga, in die erste Bundesliga, hat er vorher für Dortmund gespielt, war ja groß und dann nochmal zu Werder Bremen. Und er hat sich dann Jahr um Jahr so ein bis zwei Bretter weiter vorgearbeitet, bis er dann schlussendlich auf Brett 2 bis 3 gespielt hat.
Ja, das war aber jetzt gar nicht so, dass das bewusst von mir gesteuert wurde, sondern es lag auch einfach an der starken Konkurrenz, muss man sagen, dass er jetzt nicht so hoch eingesetzt werden konnte. Es gab dann so Spieler wie Luke McShane oder Laurent Frissinet oder Areschenko, Efimenko, gestandene Profis, die also vor ihm spielen wollten und sollten und zu dem Zeitpunkt auch noch definitiv besser waren. Aber es stimmt, er kam immer etwas höher. Wofür ich mich eingesetzt habe, war immer, ihn möglichst viel spielen zu lassen. Er hat dann tatsächlich zumindest einmal, glaube ich, sogar die ganze Saison durchgespielt, was bei Werder Bremen so ungewöhnlich ist. Die Partien werden eigentlich immer so verteilt auf die verschiedenen Spieler. Und die meisten Spieler spielen 8 oder 10 Partien, aber niemals 15. Matthias hat immer sehr, sehr oft gespielt und wollte immer spielen. Praktisch immer, wenn er kein Turnier hatte, hat er gespielt.
Und er hat auch sehr erfolgreich gespielt. Er hat ja 2 seiner Großmeister, Norman, denke ich, in der ersten Bundesliga gemacht. Und du hast beschrieben, dass er ja auch sehr solide gespielt hat, also mit Schwarz Remis, mit Weiß gewonnen.
Genau, das war, habe ich eben auch so noch ein bisschen angedeutet, als ich gesagt habe, slawisch mit Schwarz ist so ein bisschen verschrien als Remis-Eröffnung, man spielt nur auf Ausgleich. Aber in der Tat war es am Anfang wirklich so. Er hatte natürlich sehr starke Gegner und er war schon immer ein Spieler, der mit Weiß wirklich Druck machen konnte und gute Stellungen erreicht hat und auch viele Punkte gemacht hat. Und mit Schwarz war er sehr oft mit einem Remis zufrieden. Er hatte ja immer seine Waffe gegen E4 Französisch. Da machte er auch einige Schwarz-Siege. Wenn der Gegner ihm da in so eine typische Stellung reinlief, die er sehr gut konnte, dann war er auch kamen da auch Schwarzerfolge. Aber im Prinzip war es wirklich so, mit Weiß machte er 75-80% und mit Schwarz machte er vielleicht 50-60%. Das war immer so seine Devise, möglichst nicht verlieren und vor allen Dingen mit Weiß natürlich auf Gewinn spielen.
Was ja keine schlechte Strategie ist. Und zu dieser ausgezeichneten Vorbereitungsarbeit und zu den starken Kenntnissen kommt ja, denke ich, noch eine weitere Stärke hinzu, die mehrfach erwähnt wurde. Indirekt hat er es auch ein bisschen selbst im letzten Artikel bei der Analyse seiner Partien erwähnt, nämlich seine objektive Stellungsbeurteilung.
Ja, er ist sehr selbstkritisch. Das ist manchmal so sehr, manchmal würde ich ihm das sogar wünschen, dass er diese, nenne das mal Überheblichkeit von anderen Spielern hätte. Es gibt Spieler, die Kraft daraus schöpfen, dass sie denken, ich stehe hier besser, obwohl sie objektiv gar nicht besser stehen. Also es ist seine größte Stärke, ist auch gleichzeitig wieder ein bisschen eine Schwäche. Das ist ein bisschen paradox. Er ist einerseits jemand, der immer guckt, wie ist die Stellung und darauf eben den besten Zug sucht. Aber es gibt auch einen Punkt, wo ich manchmal denke, er könnte ein bisschen optimistischer sein. Oft ist es so, wenn er denkt, das ist jetzt Ausgleich oder auch schon in der Vergangenheit, das ist jetzt nicht ganz aktuell, sondern vor einigen Jahren schon, sie dachte, dann bietet der Remis an oder der Gegner bietet Remis an und der macht dann sofort Remis. Und dann habe ich mal zu ihm gesagt, ja, warum hast du hier Remis gemacht? Du hast doch nichts zu verlieren, du kannst ja nicht verlieren, du stehst doch vielleicht ein Ideechen besser und wenn du Pech hast, dann wird's eben Remis. Aber dir kann ja gar nichts passieren, der macht dann auch ein paar Züge. Und seine Antwort waren immer, oder oft, ja, aber das findet der ja, das ist jetzt ja kein Problem für den und dann wird es sowieso Remis. Und warum soll ich das jetzt noch machen? Und aber da bin ich eher so der Typ als Trainer, der sagen würde, mach doch ruhig noch ein paar Züge, ja, und lass dir das eben zeigen. Wenn du das Remis sicher in der Tasche hast, vielleicht macht der Gegner ja doch noch einen Fehler. Vielleicht ist er ja gar nicht so gut, wie du immer denkst. Also er hat großen Respekt vor seinen Gegner. Das muss man sagen. Aber seine Stärke ist definitiv natürlich seine Objektivität.
Ja, Matthias, die Stunde ist schon deutlich vorbei und die Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen und ich hätte eigentlich noch so viele Sachen auf meiner Liste. Ich denke, die heben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf. Du bist jetzt wieder als Lehrer tätig?
Genau, ich bin hauptberuflich Lehrer, aber ich habe auch wieder mal einen sehr, sehr starken Schüler. Den Namen möchte ich jetzt aber nicht nennen. Und man glaubt es kaum. Er ist noch sehr, sehr jung, aber ich würde sagen, vom Talent her ist er also mit Matthias vergleichbar und er hat auch schon erste Erfolge und es macht sehr, sehr viel Spaß. Es wird noch ein bisschen dauern, bis man über ihn ein Buch schreiben kann, aber ich glaube, dass er auch in ein richtiger Topspieler werden kann.
Ja, das hört sich ja richtig spannend an und wir freuen uns also zunächst einmal auf das Buch von Matthias Blühbaum und dann vielleicht einige Jahre später auf das nächste Buch deines neuen Schützlings. Matthias, gibt's noch etwas, was du in diesem Podcast loswerden möchtest, was du uns noch sagen möchtest?
Tja, was soll ich noch sagen? Ich denke, wer sich wirklich für Schach interessiert und sehr gut werden möchte und viel Talent und Arbeit investieren kann, der könnte von diesem Buch wirklich profitieren. Von daher kann ich immer nur sagen, man sollte es sich zumindest mal angucken. Und im Grunde ist es ja so ein bisschen so ein Role Model, wie hat der Matthias Blühbaum das geschafft. Und wie können andere Spieler vielleicht auch da mal zumindest internationaler Meister werden, was ja auch schon was Tolles ist, oder vielleicht dann sogar Großmeister werden. Und ich denke, durch das Buch kriegt man so einige Tipps dafür, wie es klappen könnte.
Matthias, dann sage ich herzlichen Dank. Es war ein Vergnügen, aus dem reichen Erfahrungsschatz des Trainers des aktuellen Europameisters und der wichtigsten Vertrauensperson im schachlichen Bereich hier, ja, einiges zu lernen und mit auf den Weg zu nehmen. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Bitteschön, sehr gerne.
Ciao. Dann liebe Grüße und ciao.
Das war Schachgeflüster.
Ja, liebe Schachfreunde, das war doch wieder mal ein schönes Interview. Wenn ihr euch für Matthias Blühbaum selbst noch weiter interessiert, dann könnt ihr neben dem von Matthias Krallmann beschriebenen Buch auch gerne die Podcast-Folge 48 anhören. Da war Matthias nämlich selbst zu Gast. Harald Schneider-Zinner hat noch ein interessantes Angebot für euch. Und zwar führt er ein Wochenendseminar zum Thema mentale Stärke im Schachsport durch. Der Untertitel lautet Verbesserungspotenziale im Schachsport und in der Lebensführung. Das Seminar findet vom 24. bis zum 26. Juni 2022 in Salzburg statt. Referenten werden Harald Schneider-Zinner sein und auch Peter Vogel, ein anerkannter Mentaltrainer. Vielen Dank und gut Stellung. Ja, hier kommt jetzt, wie ihr es gewohnt seid, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen auf patreon.com/schachgeflüster oder, das gab es vor kurzem auch, mir Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Geld wird natürlich alles in den Podcast reingesteckt, in die Homepage, in den Schachgeflüster-Leitfaden und so weiter, also alles wieder in das Schach reinvestiert. Also vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay, habe ich jetzt gelernt, spricht man ihn aus, vom interkulturellen Schachverein Satranj Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, der Bargeld-Peter und noch ein Peter, nämlich Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge, euer Michael.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.